kommen zum zweiten Vortrag. Schon wieder dominiert das Bundesland Salzburg. Ich darf Herrn Namer begrüßen, der viel bekannt ist durch sein Lehrbuch natürlich. Er unterrichtet am Akademischen Gymnasium in Salzburg und an der Pädagogischen Hochschule in dort. Bitte sehr.
Okay. Danke für die Begrüßung. Darf ich kurz fragen, wer von Ihnen studiert noch und wer ist aktiv im Unterricht tätig? Okay, genau. Mein Thema ist PUP, das Fenster zu den wissenschaftlichen Untertitel, aber Kompetenzfragen und neue Leitmittel. Das ist heute ein ganz heiß diskutiertes Thema und im Laufe meines Vortrags werden sich sehr viele Verknüpfungen auch ergeben zu den Gedankenexperimenten zum Vortrag, den wir vorher gehört haben. Beginnen möchte ich, ganz kurz mit der Entwicklung der Lehrpläne. Das ist vielleicht für die Studierenden noch ganz interessant. Es hat bis 1989 hat's gegeben den sogenannten philosophischen Einführungsunterricht. Gleichzeitig hat es von 1977 bis 1989 einen Schulversuch gegeben, auf dem sozusagen die Lehrpläne beruht haben, die bis zum Jahr 2004 gegolten haben. Und hier in diesem Schulversuch wurden auch schon die Wahlpflichtfächer sozusagen ausprobiert. Da hat es zum Beispiel ein eigenes Wahlpflichtfach Philosophie und Logik gegeben. Interessant vielleicht ist, wenn Sie bedenken, von 1977 bis 1989 wurde hier ein Schulversuch ausprobiert. Wenn man sich das auf heute überträgt, heute wird innerhalb eines halben Jahres wird ein Kompetenzmodell für ein Fach aus dem Boden gestampft. Also so haben Sie die zeitlichen Dimensionen verschoben. Ich habe das schon angedeutet, also von 1989 bis 2004 hat es dann einen Rahmenlehrplan gegeben, in dem dann bestimmte Bereiche verpflichtend waren und dann hat es also die Pflichtfächer gegeben. Und seit 2004 gibt es also einen verpflichtenden Lehrplan. Die Ziele und Lerninhalte sind also reduziert worden. Aber alles, was in diesem Lehrplan, die haben wir ja schon heute zitiert bekommen, ist eigentlich verpflichtend. Ja? Das ist sozusagen ein kleiner Überblick. Und um zur Kompetenzdiskussion zu kommen, in diesem verpflichtenden Lehrplan ist die Kompetenzdiskussion oder sind die Kompetenzen schon angedeutet, und zwar speziell im Lehrplan. Also es ist in dem Lehrplan 2004, dazu gibt es einen Lehrplankommentar, und dort ist sozusagen die Diskussion, wie sie damals im Jahr 2002 geführt wurde, eingearbeitet. Und zwar speziell, was man heute nennt, die sogenannten Handlungsdimensionen. Man unterscheidet heute fünf Handlungsdimensionen, die Ihnen sozusagen, oder die allen Lehrerinnen und Lehrern vorgeschrieben sind. Damit ist gemeint die Verarbeitungstiefe. Also da wird unterschieden, also wiedergeben. Die Schüler und Schülerinnen sollen irgendwas kennen, reproduzieren. Das ist die Dimension A. Dann soll er die zweite Dimension verstehen. Da ist gemeint, sie sollen das zusammenfassen können, vergleichen können, erklären können. Dann die Dimension 3, sie sollen was anwenden können. Die Dimension 4 wäre dann, sie sollen was analysieren. Und dann die letzte Stufe, was eigenes Planen, entwickeln und so weiter. Mit dem ist man sozusagen in der Schule dann mehr und mehr konfrontiert. Das ist EU-weit, werden diese Stufen angewendet, also und das nennt man sozusagen die Handlungsdimensionen. Und die Deskriptoren ist auch so ein Begriff, der also jetzt in der Lehrplandiskussion und in der Kompetenzdiskussion immer wieder vorkommt, da meint man dann die konkrete inhaltliche Umsetzung. Ja? Aber die Begriffe werden also in dieser Richtung so verwendet. Das war so. Das zweite, da können Sie jetzt kurz auf in Ihre Kopievorlage schauen. Das ist ein Kompetenzmodell. Ein Kompetenzmodell soll beschreiben die inhaltlichen Bereiche, die ein Fach leisten kann. Ja? Ich habe, weil es in Philosophie bisher nichts gegeben hat, ein solches Modell als Diskussionsgrundlage vorgestellt und dieses wird jetzt von einer Gruppe, die vom Ministerium bestimmt wird, mehr oder weniger diskutiert. Und ich habe schon gesagt, es wird im November 2011 wird dann ein Kompetenzmodell für Psychologie und Philosophie vom Ministerium an die Schulen als Handreichung vorgestellt werden. Und was ganz wichtig ist, glaube ich, wir brauchen das jetzt nicht alles durchgehen, dieses gesamte Kompetenzmodell. Es geht darum, es sollten sich in diesem Modell und in diesen Teilkompetenzen alle Bereiche, die dieses Fach ausmachen, spiegeln. Wir haben ja bei der vorherigen Diskussion, Sie haben das, glaube ich, erwähnt, ne? Es soll das, zum Beispiel das Philosophieren so ein wichtiger Punkt sein. Ne? Und nicht nur Philosophiegeschichte. Ne? Auf der anderen Seite ein bisschen was von Philosophie, von den Grundlagen sollten sich drinnen ebenfalls spiegeln. Ich lasse Ihnen das, wir können das glaube ich jetzt nicht im Detail durchdiskutieren. Ich gehe vielleicht ganz kurz darauf ein, was für das Fach Psychologie und Philosophie aus meiner Sicht spezifisch sein sollte und wo wir aufpassen sollten, dass wir uns nicht in der Kompetenzdiskussion ausschließlich auf evaluierbare Ausbildungsziele reduzieren lassen. Erster Gedanke dazu. Für mich ist sehr wichtig, dass wir differenzieren bei der Kompetenzdiskussion zwischen Geisteswissenschaften, ich nenne es einmal so Sprachen, Naturwissenschaften. In den Sprachen, weiß nicht, ob jemand Sprachenlehrer, Lehrerin ist von Ihnen, da ist es relativ einfach, da gibt es diese Normen A1, A2, B1, B2 und solche allgemein gültigen Normen, die reduzieren das Ganze auf eine Sachebene. Es wird nicht Rücksicht genommen, ob dieser Schüler oder diese Schülerin aus Finnland kommt, aus Italien kommt, also der soziale Kontext spielt hier überhaupt keine Rolle. Wir in Psychologie und Philosophie haben ein einzigartiges Fach. Es sind zwei Bereiche verknüpft, also Psychologie und Philosophie. Und sozusagen das, was für mich ganz wesentlich ist, wir sollten uns bemühen, ein offenes Kompetenzmodell anzustreben und zu verteidigen und sollten uns wehren, dass uns vom Ministerium nicht allzu viel vorgeschrieben wird. Das Fach lebt von der Person der Lehrperson. Ja. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. In sämtlichen Kompetenzmodellen, die ja speziell von den berufsbildenden Schulen propagiert werden, spielt die Lehrperson überhaupt keine Rolle mehr. Die Lehrperson wird reduziert im konstruktivistischen Sinne auf ein Moderatorendasein. Ja, und die Lehrperson ist aber gerade für dieses Fach ein ganz wichtiger Punkt. Der zweite Punkt, der ist ja in der vorherigen Diskussion schon angefallen und durchdiskutiert worden, wir müssen uns, Herr Professor Zechner hat uns gesagt, wir müssen uns im Philosophieunterricht verabschieden von der Übernahme großer philosophischer Systeme und wir müssen das Exemplarische herausheben und das betonen. Und das können wir wiederholen, dann entsteht sowas wie Nachhaltigkeit. Vernetztheit. Genau. Der dritte Punkt, der mir sehr wichtig ist, die Betonung der Vernetzung. Und zwar geschieht ja die im Psychologie-Philosophie-Unterricht in dreifacher Hinsicht. Erstens haben wir Psychologie und Philosophie vernetzt. Zweitens haben wir fächerübergreifende Bereiche, die ergeben sich aufgrund der Themen. Und kompetenzübergreifende Bereiche haben wir ebenfalls eine ganze Menge. Was ich damit meine ist, wenn wir Begriffsklärungen durchnehmen, Sprachanalyse betreiben, dann machen wir gleichzeitig auch sozusagen Sprachkompetenz. Wenn wir beispielsweise das Thema Identität im Unterricht besprechen, dann machen wir gleichzeitig soziale oder personale Kompetenz. Ja, das ist sozusagen diese kompetenzübergreifende Geschichte. Das Dritte, was mir für Psychologie, Philosophie ganz wichtig erscheint, ist Psychologie, also Philosophie speziell, ist ein Bildungsfach. Ich zitiere hier den Schweizer Philosophen Peter Thiry, der formuliert es so: Bildung ist etwas, das Menschen mit sich und für sich machen. Man bildet sich. Philosophieren ist sozusagen hier der das ganz Wichtige: Ausbilden können uns andere, bilden kann sich jeder nur selbst. Und zu diesen Fundamenten der Bildung gehört nach Thiry, dass wir Gespräche führen, offene Gespräche führen, nicht diskutieren, wo der eine pro und der andere kontra hat, sondern primär mal offen diskutiert. Und dass wir auch uns bewusst werden oder bewusst sind, dass Philosophieren mit Kontemplation was zu tun hat. Man braucht Zeit. Ja? Und diese Zeit wird uns ja heute fast schon genommen, weil alles muss in einer Höllengeschwindigkeit gehen und alles muss wesentlich schnell verändert werden und so weiter. Also das sind ein paar so Punkte, die, glaube ich, für Philosophie, Psychologie meines Erachtens sehr wichtige Punkte sind. Nur in diesem Kontext meines Erachtens kann Kreativität entstehen. Wenn wir so die Systemvoraussetzungen von Kreativität uns anschauen, Widersprüche müssen wir zulassen. Wir brauchen offene Gespräche und in diesen Möglichkeitsräumen, glaube ich, kann Kreativität entstehen. Ich komme zum nächsten Punkt. Ein wichtiger Begriff: Kompetenzorientierung. Wir haben es ja bei der Cornelia schon gehört. Was versteht man unter Kompetenzorientierung? Ich habe jetzt bewusst so eine Wortwolke gewählt, weil der Begriff ist ja typisch, kommt aus der konstruktivistischen Lerntheorie. Und das sind so Schlagworte, also was heißt Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Ich habe den Begriff der Nachhaltigkeit. Das heißt, die Schüler sollten jetzt alles das, was sie lernen, sollte sozusagen unter Anführungszeichen ein Leben lang von ihnen gewusst werden. Ja? Der Transfer, okay, das haben wir schon gesagt, was die Cornelia erwähnt hat, Gedankenexperimente beispielsweise eignen sich auf das Vorwissen der Schüler, auf ihre Lebenswelt einzugehen, das zu berücksichtigen. Das Exemplarische ist sicher ganz ein wichtiger Punkt, dass man sozusagen nur Fenster zu den Wissenschaften öffnet, aber nicht sozusagen ganze Gebäude vermittelt. Und einen Punkt greife ich von dieser Diskussion da heraus: das Anwendungswissen. Es wird hier speziell in der Didaktik der Geschichte, aber auch in allen anderen Didaktiken spielt diese Diskussion eine Rolle. Wir sollen als Lehrerinnen und Lehrer wegkommen vom Verfügungswissen zum Anwendungswissen. Also möglichst sozusagen wenig Verfügungswissen, das Wesentliche, und dieses Wissen sollen wir häufig im Unterricht anwenden, um sozusagen diese Nachhaltigkeit zu, anzustreben. Genau. So viel zur Theorie. Also was ist wichtig? Kompetenzmodell. ist inhaltsorientiert. Soll spiegeln sozusagen das, was das Fach ausmacht. Ja? Das ist die Inhaltsdimension. Die Handlungsdimension, habe ich gesagt, die Bearbeitungstiefe. Ja? Also entweder die sagen wir irgendwas, erzählen wir was, okay, Sie kennen das. Oder wir üben das dann auch. Und der dritte wichtige Begriff ist Kompetenzorientierung. Also das ist eher sozusagen in Richtung handlungsorientierter Unterricht. Ja? Und jetzt kommen einfach Beispiele. Wenn Sie einverstanden sind, machen wir ein paar Beispiele. Beispiel 1. Sie können jetzt selber mal ein bisschen nachdenken. Sie geben den Schülern, den Schülerinnen von mir aus nur einen Zettel. Okay? Also nur ein Begriff. Philosophie ist wie ein Friedengas, Philosophie ist wie ein Fluss und sie sollen assoziieren. Wie eine Stadt, wie eine Höhle, wie ein kleines Kind. Man kann das also vielfach ausbauen. Ich sage Ihnen kurz, warum wir zu den Begriffen kommen. Okay? Das Fliegenglas, das ist von einer Assoziation zu Wittgenstein. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, in den philosophischen Untersuchungen 309 sagt er, was ist die Funktion der Philosophie? Den Ausweg aus der Gefangenschaft. Nicht? Was ist das, das Ziel der Philosophie? Der Flieger den Ausweg, den Ausgang aus dem Fliegenglas zu zeigen. Das Fliegenglas ist nämlich das, dass man da irgendwas hineintut, was Süßes, die Fliege krabbelt verbunden in das Fliegenglas und da sie dann intuitiv immer zum Licht, also nach oben fliegt, kommt sie nicht mehr raus. Das ist dieses Abbild. Ja. Bei Philosophie ist wie ein Fluss. An welchen Philosoph könnten wir denken? Tantere, genau, habe ich auch gedacht. Genau. Philosophie ist wie eine Stadt, da habe ich wieder an den Wittgenstein gedacht, der schreibt in den philosophischen Untersuchungen, Philosophie ist wie eine Stadt, da gibt es dann Zubauten, Abrisse und so weiter. Ne? Und wir sind permanent konfrontiert mit neuen, ich sage mal unter Anführungszeichen, Problemen, denken Sie an die Präimplantationsdiagnostik oder was auch immer da genannt wurde schon. Über die Philosophie mit der Höhle brauche ich jetzt nicht reden, weil Philosophie ist wie ein kleines Kind.
Ernst Bloch hat
das. Bloch zum Beispiel, ich habe an den Nietzsche gedacht, also sprach der Zarathustra. Aber es gibt ja, es geht ja jetzt nicht darum, dass man hier Wissen sozusagen jetzt abfragt am Beginn. Bei der Giraffe habe ich gedacht, dass man aus der Distanz nicht. Beim Baum kann man denken an den Platon, wie der Weithet sagt, Philosophie ist nichts anderes als Fußnoten, besteht wieder aus nichts anderem als Fußnoten zu Platon und so weiter. Das ist nicht das Entscheidende. Vielleicht analysieren wir dieses Beispiel. Also ich habe das heuer gemacht. Am Beginn des Unterrichts habe ich den Schülern gesagt, sie sollen irgendwas aufschreiben. Am Ende des Unterrichts haben wir das noch einmal gemacht. Ja? Und da natürlich müsste jetzt schon eine Differenz sein, weil sie ja vieles sozusagen mit Wissen gefüllt wurde. Und das Dritte, was ich auch noch sagen will, das eignet sich genial als kompetenzorientierte Maturafrage. Weil der Schüler oder die Schülerin hier, ja, man muss natürlich einiges durchgenommen haben, das ist eh klar, aber er kann irrsinnig kreativ verletzen. Von Wittgenstein, Platon, Nietzsche, wenn man es gemacht hat, Heraklit und so weiter. Also das wäre zum Beispiel für mich eine sehr sinnvolle, kompetenzorientierte Aufgabe. Sie ist, nur noch kurz zusammengefasst, ja, ist methodisch variiert einsetzbar und vor allem, was mir ganz wichtig erscheint, ist, was natürlich auch bei den Gedankenexperimenten vorkommt, Abstraktes wird in Bilder umgesetzt. Und Sie wissen, aus der Gehirnforschung wissen wir, dass wir immer in Bildern denken. auch wenn wir noch so abstrakte Typen sein mögen, wir denken immer in Bilder. Und ich habe dann noch ein paar Punkte aufgelistet, mit meinen Kompetenzen, ob das immer vielleicht nicht ein Witz, wie lange habe ich noch Zeit?
Eigentlich liegen ja nur noch eher so 5 Minuten, ja, also noch Zeit für den
Diskurs. Das Zweite auch, ich versuche immer, wenn ich in solchen Gremien eingeladen werde vom Ministerium, bei solchen Kompetenzmodellen und Beispielen, versuche ich immer auf dem Boden der Realität zu bleiben und nicht hier hochtrabende, für Schüler nicht lösbare Aufgabenstellungen zu kreieren. Ein ganz einfaches Beispiel, die sogenannte deduktive Leiter, ich glaube, es geht auf die Philosophin Barbara Grüning, der Begriff geht auf die zurück, dieser Kinderphilosophin. Ich weiß es aber nicht, das ist aber jetzt hier nicht das Entscheidende. Ein Begriff, kommen viele Begriffe vor immer in Philosophie, Psychologie, mal Egoismus als Beispiel. So, dann sollte man den konkretisieren, also definieren, unter Egoismus versteht man das, und dann soll der Schüler oder die Schülerin einfach für sich ein Beispiel formulieren. Ja? Die Selbstbezogenheit ist das Wesentliche fürs Verstehen. Und das Dritte, was man bei dem Beispiel auch noch machen kann, ist, sie geben Definition ein, sie suchen eine Definition in Google, sie geben ein, die Kleindoppelung und Egoismus, und sie kriegen dann Definition. Das heißt, man hat ihnen gleichzeitig sozusagen auch einen Bezug gegeben, wie kann ich Wissen oder Informationen, die es im Internet gibt, selektieren. Ja? Und das kann man 100-mal wiederholen, und das wäre beispielsweise eine Kompetenz für die Begrifflichkeit. Ich habe Ihnen da noch ein zweites Beispiel zum Selektieren von Informationen angeführt. Wenn Sie eingeben in Title, Kompetenz und Modell, File Type, PDF, bekommen Sie 100 Einträge. Wenn Sie Kompetenzmodell eingeben, bringt es 45.600. Also Sie können sozusagen mit so einfachen Möglichkeiten kurz und bündig den Schülerinnen und Schülern sozusagen ein paar so Tipps und Tricks geben, wie man Informationen selektiert. Ich komme jetzt nicht mehr zu meinen Gerechtigkeitsgeschichten, die dürfen Sie im Selbststudium weiterlesen. Und möchte Ihnen am Schluss ganz kurz zeigen, dieses Modell von dort, das sind so drei Beispiele zur Gerechtigkeit. Und die letzte Aufgabenstellung ist es für 3 Stunden etwa konzipiert. Und die Schüler haben dann sozusagen die Aufgabe, auch im Buch haben sie ein paar Informationen dazu. Und freiwillig, ich war ganz erstaunt, ich muss dazu sagen, das hat eine Kollegin von mir gemacht, die hat das gleiche Konzept durchgemacht. Und die Schüler hatten am Schluss die Möglichkeit, freiwillig, natürlich, weil das würde den Rahmen des Unterrichts von der Zeit her sprengen. Wir haben folgendes Auftrag gehabt, sie sollen entweder Platon oder Aristoteles, beziehungsweise Rawls und Nozick, das ist dieser Neoliberalist, also um eben einfach was Konträres darzustellen bezüglich Gerechtigkeitsdefinitionen, die haben ein philosophisches Kopfkino. Wissen Sie, was das ist? Das ist, da gibt es im Dreisatz, kann man sich runterladen, das sind so 4-5 Minuten Videoclips, wo einfach zum Thema Glück, zum Thema Hermeneutik, so einfach ganz kurze Informationen gegeben werden. Und sozusagen in Analogie zu dem haben die Schüler von der Kollegin da ein philosophisches Kopfkino gemacht, und die zeigen Ihnen nur, damit Sie ein bisschen eine Vorstellung haben, 2 Minuten, wenn Sie einverstanden sind. Ja? Jetzt können wir nur hoffen, dass das funktioniert.
Gerechtigkeitstheorie. Fahler. Ist es überhaupt gerecht? dass man sich zwischen den beiden Faktoren entscheiden muss. Und was ist Gerechtigkeit eigentlich möglich? Nach langem Hin und Her haben wir uns doch für die richtige Variante entschieden. Richtig, für die Gerechtigkeitstheorie.
Keine Ahnung, den Urzustand.
Ich weiß auch nicht, woher kommst du?
Das wollte ich nicht hier wissen.
Ja, aber ich habe den Streich umgesetzt, den Jörn, der da in seiner Theorie zugrunde sitzt. Also weiß ich das egal, das weiß ich nichts von mir.
Ach, das ist auch ein Urzustand.
Ich bin auch ein Urzustand, das habe ich auch keine Schmerzen.
Ach, deswegen.
Ich bin für Zensur, gegen Menschenrechte.
Stopp.
Jedoch endet die Pluralität der Gedanken des Menschen dort, wo sie die Pluralität der Gesellschaft verletzt. Hier zum Beispiel die Meinung der jungen Dame, Berne Hedwig, ist zwar eine ihrer Selbstmeinung, und Meinungen sollten natürlich respektiert werden, doch sie verletzt hier die Grundwerte unserer Gesellschaft, deshalb dürfen diese nicht.
Und das mit Garantie.
Die Grundsätze der Gerechtigkeit werden in deiner Freiheit nicht wissensfestgelegt.
Okay. Das geht ungefähr 5 Minuten jetzt. Ich fasse das kurz zusammen. Für mich ist das, man hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt und was da umgesetzt wird, ist eines, was Kompetenzpädagogik will. Kompetenzpädagogik will sozusagen nicht die Defizite betonen, sondern Kompetenzpädagogik will sozusagen die Stärken forcieren. Und in diesem Beispiel hat es jemanden gegeben, der das sicher, der sich mit Computer gut auskennt. Ja, es kann sein, dass sich der mit den Gerechtigkeitssachen gar nicht so gut auskennt. Aber der oder diejenige, die das Drehbuch geschrieben hat, der hat sich schon auseinandergesetzt mit diesen verschiedenen Gerechtigkeitsdefinitionen. Und das, glaube ich, ist so für mich ein Beispiel, wo man sagen kann, da ist jetzt, sind viele Möglichkeiten der Kreativität, der Handlungsorientierung einerseits, aber andererseits auch sozusagen Bezüge zu dem, was in der Philosophie gesagt wurde, so Fundamente des Philosophierens. Ich entschuldige mich, dass ich erstens zu lange geredet habe und zweitens völlig falsch vorbereitet war, weil ich viel zu viel vorbereitet habe.